Ich bin schon ganz reich beschenkt durch den Lobpreis, möchte ich einfach mal dem Team sagen. Es hat unheimlich gut getan heute Morgen. Vielen Dank. Und ich weiß nicht, ob ihr das spürt, es gibt einen Unterschied zwischen Lieder singen und wirklich vor Gott zu kommen und zu anbeten. Und es hat einfach gut getan heute Morgen und danke euch, dass ihr uns mitnehmt dort vor den Thron Gottes. Ja, ich bin noch ganz bewegt nach wie vor von den Geschehnissen der letzten 10, 12 Tage und ich meine natürlich damit auch vor allem den Unfall von Marcel. Es hat mich bewegt zu erleben, wie wir als Gemeinde damit umgehen, auch die Abdankung zu erleben mit dieser riesen Zahl an Trauernden, die da waren, um Marcel mit zu verabschieden und vor allem auch, was dort über Marcel gesagt wurde. Ein 21-jähriger junger Mann, der so viel schon an Spuren im Leben anderer hinterlassen hat. Wenn ich mich an die Briefe und die Berichte erinnere, wenn ich mich erinnere an die Einzelgespräche, die ich in den Tagen hatte, meine Begegnungen mit Marcel, die nur wenig waren, aber doch eindrücklich. Wenn ich sehe, wie meine jüngste Tochter Timea um ihren Jungscharleiter trauert oder getrauert hat, dann stelle ich fest, dass dort ein junger Mann gegangen ist, der ganz viel in seinem jungen Alter schon Spuren im Leben anderer hinterlassen hat, der eine Art hatte, mit Menschen umzugehen, die, wie wir hören durften, schon besonders war und vor allem der mit seiner Nachfolge Jesu so geradlinig war, ja, dass es einem wirklich ein Vorbild ist. Und natürlich hat auch mich das bewegt, zu überlegen und mich zu fragen, was würden die Menschen über mich sagen, wenn ich gehe? Was hinterlasse ich, wenn ich mal nicht mehr hier sein werde? Wird es ein Wohlgeruch sein? Wird es das sein, was ich mir auch wünsche, wofür ich in meinem Leben bewusst stehe? Wie wird es sein, wenn ich gehe? Und vielleicht habt ihr euch diese Frage in den letzten Tagen auch gestellt und deshalb möchte ich sie heute Morgen aufgreifen und das Predigtthema genauer betrachten. Was bleibt, wenn du gehst? Was bleibt, wenn du gehst? Und ich möchte mit einem kurzen Quiz anfangen. Und möchte euch fragen, ob ihr schon einmal den Namen Alfred Nobel gehört habt. Wer hat schon mal den Namen? Okay, gibt es ein paar Hände? Okay. Wofür steht Alfred Nobel? Könnt ihr mir das mal sagen? Ja, für Frieden? Ja, okay. Ja, das wollte ich jetzt noch nicht hören. Frieden, warum Frieden, Katrin? Was fällt dir da ein? Friedensnobelpreis, Nobelpreis, genau. Irene, jetzt kannst du mal die Folie 3 zeigen. Nobelpreis, Alfred Nobel hat den Nobelpreis gestiftet und Röbi hat es gesagt, was wenige wissen. Folie 4 jetzt. Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden. Jetzt würde ich einfach mal kurz wissen, wer von euch wusste, dass Alfred Nobel den Nobelpreis gestiftet hat? Können wir mal. Und wer wusste, das ist jetzt keine Schande, weil es wenige wissen, dass er das Dynamit erfunden hat? Ja, es sind bedeutend weniger. Und es gibt eine Geschichte, die mit diesen zwei Dingen zusammenhängt. Also Alfred Nobel war ein schwedischer Chemiker, der dadurch reich wurde, dass er das Dynamit erfunden hat und noch ein paar andere explosive Stoffe, die dann schließlich auch für Waffen verwendet wurden. Und es war so Anfang 20. Jahrhundert, als der Bruder von Alfred Nobel starb. Und eine große schwedische Zeitung dachte, Alfred Nobel ist gestorben und hat einen Nachruf auf Alfred Nobel geschrieben, der noch lebte. Und in diesem Nachruf wurde Alfred Nobel als ein Mann beschrieben, der dadurch reich geworden war, dass er es Menschen ermöglicht hatte, sich in großen Zahlen gegenseitig umzubringen. Das stand in diesem Nachruf. Und er war geschockt davon, was von ihm einmal erzählt werden würde. Und daraufhin hat er den Nobelpreis gestiftet. Das war für ihn mit ein Schlüsselerlebnis, dass er gesagt hat, so möchte ich nicht in Erinnerung bleiben, wenn ich mal nicht mehr hier bin. Und wir haben es gerade hier im Saal gesehen, es hat funktioniert. Ja, er hat am Anfang hat er den Medizinnobelpreis und Chemie und Frieden kam später erst, Chemie und ich glaube Physik. Und dann kamen noch ein paar andere dazu. Aber was Nobel gemacht hat, war, er hatte die Chance zu hören, was man nach seinem Tod über ihn sagen würde. Und es hat ihm nicht gefallen. Und daraufhin hat er Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass man ein anderes Bild von ihm bekommen würde. Millionen von Menschen auf diesem Erdball wissen, dass der Nobelpreis irgendwie mit Alfred Nobel zusammenhängt. Nicht ganz so viele wissen, dass er das Dynamit erfunden hat. Stell dir einmal vor, du wüsstest heute schon, was die Menschen später einmal über dich sagen. Stell dir einmal vor, du wüsstest heute schon, was an Lob über dich ausgesprochen wird, wo man vielleicht auch so ein kritisches Wort hätte. Stell dir vor, du wüsstest heute schon, welches Bild, welchen Wohlgeruch oder was du in deinem Leben hinterlassen würdest. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen nicht, was in 3 oder 7 oder 10 Jahren sein wird. Wir wissen noch nicht mal, was morgen passieren wird. Und doch haben wir eine Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen. Wir können das Ganze nämlich mal andersrum betrachten. Nicht, dass wir uns fragen, was wird sein, sondern was wollen wir, dass sein wird? Was willst du, dass man über dich an deinem Lebensende sagt? Wie möchtest du den Menschen in Erinnerung bleiben? Mach es wie Alfred Nobel und er hatte die Möglichkeit, das zu sehen und hat das korrigiert. Mach dir heute Gedanken, welche Entscheidungen musst du heute treffen, um entsprechend dann in Erinnerung zu bleiben. Und diese Predigt heute, das ist nicht nur etwas für junge Leute. Alfred Nobel war ja am Lebensende, als er diesen Nachruf, seinen vermeintlichen Nachruf gelesen hat. Er war ganz am Ende seines Lebens. Ich glaube sogar an der ersten Nobelpreisverleihung war er zwischenzeitlich schon verstorben. Aber er hat alles auf den Weg gebracht, dass es so kommen würde. Viele von uns waren an Marcels Abdankung dabei. Sie haben gehört, was Stefan vorgelesen hat, was er zusammen mit Ursi geschrieben hatte. Wir haben gehört, was Anja über ihn als Freund, als Mann gesagt hat. Oder wir haben auch die liebevollen Worte von Tobias, seinem Mentor, gehört. Ich möchte noch mal ein paar Sachen wiederholen. Marcel war ein geradliniger Nachfolger Jesu, der die Menschen liebte und annahm, ohne auf ihre Herkunft, auf ihr Alter oder ihren sozialen Stand zu achten. Als Freund war er jemand, der sich Zeit nahm und zuhören konnte, der auf viele Weise seine Liebe und Wertschätzung ausdrückte. Bei der Jungschar übernahm er Verantwortung, war immer freiwillig für einen Extradienst zu haben und gerade auch in dieser Hinsicht für viele ein Vorbild. Das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was über Marcel gesagt wurde. Meine Frage an dich heute Morgen lautet: Was bleibt, wenn du gehst? Was möchtest du, dass man später über dich sagt? Und welche Entscheidung musst du heute treffen, damit man das später über dich sagt, was du gerne hören möchtest? Was musst du heute treffen? Manche Menschen leben ihr Leben wie der kleine Junge, der im Keller Dartpfeile gegen die Wand wirft und dann mit einem Marker dann Zielscheiben um diese Pfeile malt und dann jedes Mal ruft: Juhu, ich habe getroffen. Ja, wir kommen irgendwann in unserem Leben, kommen manche an einen Punkt, wo sie zurückblicken und denken: Wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Hier wollte ich nie her. Aber irgendwie hat mich das Leben dorthin gebracht. Sie reflektieren ihre berufliche Karriere, sind nicht alle, aber manche, und überlegen sich: Wie bin ich eigentlich an die Position gekommen, wo ich mich gefühlt doch immer mal wieder morgens hinschleppen muss, wo ich irgendetwas tun muss, was mir so gar nicht richtig Spaß macht? Welche Entscheidungen waren eigentlich dahinter? Oder wie bin ich in meiner Ehe an den Punkt gekommen, wo ich jetzt stehe? Und ihr Lieben, das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen entsteht. Das ist ja etwas, was ganz langsam durch kleine Entscheidungen eine Richtung nimmt. Eine Richtung, die dann immer mehr sich bestätigt. Und irgendwann ist es, als ob wir aufwachen und zurückkommen und überlegen: Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Da wollte ich nie hin. Und wenn du zurückblickst, waren es viele kleine Entscheidungen, die dich dort hingeführt haben. Ähnlich ging es uns als Familie 2014, 2015, als wir in Rostock so in einer Situation waren, wo wir gesagt haben: Wie sind wir eigentlich hier nach Rostock gekommen und jetzt ist Gernot selbstständiger Unternehmensberater? Das wollten wir doch gar nicht. Wir wollten Gemeinde gründen, wir wollten Reich Gottes bauen, wir wollten Menschen zum Leben, zum Glauben führen, ja, auch zum Leben führen. Und wir mussten uns hinsetzen, und im Rückblick, es waren viele kleine Entscheidungen und Herausforderungen, die unserem Leben eine Richtung gegeben haben. Die hätte uns jemand 2005 gefragt, als wir nach Rostock gegangen sind: Wo steht ihr 2015? Das nie in Sinn gekommen wäre, dass wir selbstständige Unternehmensberater sind. Aber es ist so geworden. Und wir haben und wollten und mussten unsere Entscheidung revidieren und haben gesagt: Wir gehen zurück in den Gemeindedienst. Das ist das, wo unser Herz schlägt. Das ist das, wo wir Berufung Gottes spüren. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, wenn du zurückblickst: Ja, wie bin ich eigentlich dorthin gekommen, wo ich heute stehe? Und es ist ein Ort, an dem du eigentlich gar nicht sein willst, dass du anfängst, Entscheidungen zu treffen, die dich woanders hinführen. Das muss nicht immer so radikal sein, dass man nach Mosambik geht oder dass man von Rostock in die Schweiz umzieht. Es können auch kleine Entscheidungen sein, aber kleine Entscheidungen können auch große Wirkung haben. Ich habe mich auch im Vorfeld überlegt, wie ist eigentlich Jesus mit der Frage umgegangen? Was soll bleiben, wenn Jesus geht? Wie ist er in seinem Leben mit dieser Situation umgegangen, ein Erbe, ein Vermächtnis zu hinterlassen? Zuerst einmal ist es ganz deutlich nachzulesen, dass Jesus ein klares Ziel hatte, als er auf die Erde kam. In Lukas 4, Vers 18 und 19, da lesen wir quasi seine Regierungserklärung, als er das Buch Jesaja aufschlägt in der Synagoge und liest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und so weiter. Jesus kam mit einem klaren Ziel, und eines der Ziele war, was ich zitiert habe, das Reich Gottes zu verkündigen. Den Leuten in Israel zu sagen: Ihr habt die ganzen Jahre gewartet, jetzt ist die Zeit gekommen. Ein weiteres Ziel Jesu war, dass er Reich Gottes Gemeinschaften aufgebaut hat. Also dort, wo Menschen Ja zu dieser Botschaft gesagt haben, da sind sie zum einen ihm nachgefolgt, zum anderen haben sie sich getroffen und haben ja, sich ausgetauscht über das, was jetzt mit Jesus an Neuem passiert. Und ein ganz wichtiges Teilziel, das Jesus hatte, war, dass er eine Leiterschaft aufbauen würde, die auch seinen Tod überstehen würde und das, was er dort begonnen hat, dann weiterführen wird. Und 3 Jahre ist er mit den Aposteln durch Israel gewandert. Es müssen mehr als nur die 12 gewesen sein, denn als Judas dann Jesus verraten hat und er ersetzt wurde, da hat man ja zwischen 2 Matthias ist es letztendlich geworden und im 2. noch gewürfelt. Also es musste jemand sein, der all die Jahre bei ihm war. Es waren mehr als 12, aber diese 12, in die hat er besonders investiert, damit das Werk, das Jesus begonnen hat, weitergehen kann. Und das Interessante war, Jesus war auch immer wieder sich bewusst darüber, wir lesen das zum Beispiel in Johannes 7, Vers 33, dass er nicht alle Zeit der Welt haben würde. Da sprach Jesus, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus wusste, er hat nicht alle Zeit der Welt, er muss jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und das Richtige tun. Und bei all dieser zeitlichen Brisanz hatte Jesus doch auch immer noch die Ruhe und die Gelassenheit für die wesentlichen Dinge. Dort, wo Menschen ihm in ihrer Not begegnet ist, wie oft ist er auf seinem Weg stehen geblieben? Oder in ein Haus gegangen, wo er gesagt hat, Jesus, kommst du zu uns mit rein? Die blutflüssige Frau, die ihn berührt hat, der blinde Bartimäus, der gerufen hat, Sohn Davids, erbarme dich. Die Witwe, deren Sohn gestorben war, Zachäus, wo er sogar hingeht und sagt, Zachäus, ich bin gekommen, um zu dir ins Haus zu kommen. Also all diese Dinge, Jesus war unter Zeitdruck und doch hat er sich die Zeit genommen, die es brauchte. Jesus hat sich auch immer wieder Zeit genommen, um sich zurückzuziehen, um zu beten, um einfach diese Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und er hat sich und seinen Jüngern auch immer wieder Ruhezeiten gegönnt. Gut, manche Ruhezeiten, die gingen dann so, dass sie dann über den See gefahren sind, um ein bisschen Urlaub zu machen, sind in den Sturm gekommen und auf der anderen Seite hat dieser nackte Verrückte auf sie gewartet. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die Art von Urlaub ist, wie man sich Urlaub vorstellt. Aber es war ihm auf jeden Fall wichtig, dass man Zeiten hat, wo man zur Ruhe kommt. Und wenn wir uns den Auftrag Jesu anschauen und uns das nochmal bewusst machen heute, hier wo wir stehen, Jesus ist mit dem, was er vorhatte, ist er durchgekommen. Seine Regierungserklärung aus dem Jesaja, er hat sie umgesetzt in der Zeit, die er da war. Aber das war nicht das einzige Ziel, das er hatte. Noch bevor er auf der Erde kam, hat er in einem trinitarischen Selbstgespräch mit dem Vater und dem Heiligen Geist entschieden, dass sie etwas tun müssen, was den Menschen zurückbringt in die Beziehung mit ihrem Schöpfer. Und so haben sie entschieden, dass Jesus geht und die Schuld der Menschen auf sich nimmt und es so ermöglicht, dass der Mensch mit seinem Schöpfer versöhnt wird und sie wieder Gemeinschaft haben können. Das war das größte Ziel, weshalb Jesus gekommen ist, was ihn alles gekostet hat, sogar sein Leben. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sehen wir hierin, wie zielstrebig und geradlinig und doch voller Flexibilität Jesus sein Leben verfolgte und er für die, die ihn erkannt haben, einen Wohlgeruch auf der Erde hinterlassen hat. Jesus kam und er hat nicht einfach so ins Blaue hineingelebt, sondern er hatte einen Plan. Und das Tolle ist, Jesus hatte nicht nur einen Plan für sich selbst, sondern Gott hat auch einen Plan für uns. Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Wir lesen dazu im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet im Himmel vor Anbeginn der Zeit. Er kennt dich, er kennt mich, er kennt uns, jeden Einzelnen. Und wir sollen in diesen Werken wandeln. Wir müssen nicht in diesen Werken wandeln. Gott zwingt uns nicht, in diesen Werken zu wandeln. Aber er lädt uns ein, zu fragen, Gott, Vater, Schöpfer, was hast du für mich vorbereitet? Und das Zweite ist, auch im Epheserbrief dann, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das Wort Berufung ist ein tolles Wort im Griechischen, weil es heißt so viel wie Ruf, Berufung, aber auch Einladung. Es ist auch eine Einladung an uns. Und so wie dieses Wort, es heißt Klesis im Griechischen, so wie dieses Wort verstanden werden kann, meint Paulus oder meint dieses Wort eine zweifache Einladung. Es meint die Einladung an jeden Menschen, in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. In diese versöhnende Beziehung mit dem Schöpfer Gott zu kommen. Das ist die Berufung, die Einladung, der Ruf, den Gott an die Menschheit ausruft oder gibt. Und dann gibt es noch eine zweite Einladung, eine zweite Berufung in einen ganz konkreten Stand, in eine ganz konkrete Aufgabe zu etwas, wo Gott dich ganz konkret berufen hat. Und diese Aufgabe, die kann sehr umfassend sein. Das kann dein Berufsleben sein, zu dem er dich berufen hat. In der Wirtschaft oder in einem Unternehmen einen bestimmten Platz einzunehmen. Es kann eine Teilberufung sein, dich irgendwo zu engagieren, in der Gemeinde kreativ zu sein, in der Musik, wo auch immer. Es kann sein, dass deine Stärke ist, im Gebet für andere einzustehen. Oder praktisch für andere da zu sein, sie zu unterstützen. Es kann auch sein, einfach Vorbild zu sein, wie man Jesus nachfolgt. Wozu hat Gott dich berufen? Was ist dein Lebensauftrag? Und wo bist du gerade dabei, diesen Auftrag umzusetzen? Vielleicht ist der Gedanke im Moment etwas zu groß. Es erfordert den einen oder anderen vielleicht auch, zu denken, dass Gott etwas ganz Bestimmendes mit dir vorhat. Es kann gut sein. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, dass du dein Leben mal genauer anschaust. Interessanterweise dieses, was ist denn eigentlich das, was ich gut kann und was ich tun sollte? Für uns Christen das Wort Berufung ist auch etwas, was mir in meiner Selbstständigkeit als Unternehmensberater immer wieder begegnet ist, wo Leute gefragt haben, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich gut drin bin. Was soll ich eigentlich machen? Was ist das? Was sind denn meine Stärken? Weil das Verwirrende für uns ist, das, was wir wirklich gut können, das geht uns ja so leicht von der Hand, dass wir denken, ach, das ist ja gar nichts Besonderes. Das kann ja jeder. Und dort, wo wir dann zu kämpfen haben, da denken wir, ah, und da bin ich ja nicht richtig gut, was könnte das dann sein? Das kann ja auch nicht meine Berufung sein. Also geh mal davon aus, dass das, was dir leicht von der Hand geht, dass das auch das ist, worin Gott dich begabt hat und wo er dich gebrauchen möchte. Und wenn du das nicht weißt, dann frag einfach andere, wo sie deine Stärken sehen. Was sie denken, was deine Berufung ist. Was sie vielleicht auch an dir schätzen, dass du weißt, was deine Stärken sind. Oder mache einfach mal einen Gabentest. Ich habe mal hier drei Bücher mitgebracht. Kennt ihr vielleicht auch schon. Das ist ein Gabentest, die drei Farben deiner Gaben. Das kann man wunderbar alleine machen. Da braucht man jetzt nicht irgendwie jemanden, der einem dabei hilft. Das ist sehr selbsterklärend. Dann das hier, da gibt es ungefähr noch 10 Exemplare bei mir im Büro. Von daher denke ich, den habt ihr hier schon mal in der Gemeinde gemacht, den Diensttest. Da muss man eher so als Seminar das Ganze machen. Und dann möchte ich euch noch was von Herzen empfehlen. Und zwar ist es der Strength Finder. Gibt es aber auch, also der heißt so und ist trotzdem deutsch innen drin. Das hat jetzt weniger was mit unserem Glauben zu tun, als vielmehr mit den Gaben, die wir so im Berufsleben oder im menschlichen Miteinander mitbringen. Ja? Strength Finder 2.0. Im Manuskript ist auch die ISBN-Nummer drin. Also wer einfach für sich auch da ein Stück weit dranbleiben möchte, kann sich ganz einfach durch so ein Buch auch Unterstützung holen. Und jetzt nochmal den Schwenk zurück zum Anfang. Das sind ja, sage ich mal, sehr praktische und konkrete oder sehr gaben- und talentorientierte Dinge. Was ich aber auch noch mitgeben möchte, ist die Frage, was möchtest du am Schluss, an deinem Lebensende, was möchtest du als Erbe, als Vermächtnis hinterlassen? Was soll bleiben, wenn ich gehe? Was soll dein Ehepartner später mal über dich sagen? Was sollen deine Kinder über dich sagen? Was soll deine beste Freundin oder dein bester Freund, welche Worte sollen sie für dich finden? Was soll dein Arbeitgeber mal über dich sagen? Und auch ganz wesentlich, was soll Gott später mal über dich sagen? Schreibe doch mal deine eigene Abdankung. Nimm dir Zeit. Bete darüber, was sagt Gott dir? Das muss nicht in einem Rutsch runtergehen. Frag andere. Setz dich mit dem Gedanken auseinander. Lebe das, was dir wichtig ist. Lebe das, was dein Anspruch an dein Leben ist. Lebe das Leben, das Gott für dich hat. Das heißt, wir müssen uns auch Zeit nehmen, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und wenn uns Marcells Unfall dazu bringt, dass wir uns selber mit diesen Dingen auseinandersetzen und wir auf gute Ergebnisse kommen, dann ist es in all dem Schmerz etwas Gutes, was hier auch nochmal bleibt. Wenn wir uns bewusst sind, was wir leben wollen, dann werden wir das Erbe hinterlassen, für das wir stehen wollen. Und dann werden wir dieser Wohlgeruch sein. Stefan hat es ja eindrücklich gezeigt, mit dem Parfüm, den wir dann hoffentlich verströmen. Denn wir sind sein Gebilde. Ich zitiere nochmal Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nicht müssen, nicht gezwungen werden, aber wenn wir danach fragen, dann wird sich Gott uns zeigen und wird uns die Dinge zeigen, die er vorbereitet hat. Amen.